Friends and Fools, der Rote Wand Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Friends and Fools, dem Rote Wand Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Experimentieren, forschen, lernen, entwickeln, neue Felder betreten und das Gelernte weitergeben. Mit Friends and Fools hat sich die Familie Walch eine besondere Vision vorgenommen. Und in diesem Podcast begleiten wir Sie und Ihre PartnerInnen dabei, wie sie ihr landwirtschaftliches Erbe in eine kulinarische Zukunft führt. Von einem Culinary Lab und einer Cookery School zu einer Bakery, Charcuterie und Fromagerie bis zu einem Kräutergarten und noch viel mehr. Back to the roots und gleichzeitig into the future. Und das gemeinsam mit Friends and Fools, also jenen Menschen, die ihre Vision teilen und sie bei deren Umsetzung unterstützen. Im Mai 2022 haben die Walchs einen weiteren Schritt zur Verwirklichung ihrer Zukunftsideen gesetzt und einen Kartoffelacker gleich bei der Roten Wand in Zug angelegt. Ausnahmekoch und Kräuterexperte Thorsten Probost war vom ersten Moment an von der Idee begeistert, auszuprobieren, ob auf 1500 Meter Höhe Kartoffeln wachsen und, wenn ja, herauszufinden, wie diese dann schmecken. Gemeinsam mit der Familie Walch widmete er sich diesem besonderen Experiment. Seine Gedanken, Fragen, Beobachtungen und Wünsche dazu hat er für diese Episode dem Journalisten Robert Maruna erzählt.
Thorsten, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier bist.
Freut mich für die Einladung, danke.
Wir zwei kommen heute ja zusammen, weil wir wollen über den Kartoffelacker der Roten Wand sprechen. Bevor wir uns darüber unterhalten, würde ich allen Zuhörerinnen, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, deine Philosophie des Kochens etwas näher bringen. Du bist ja nicht nur ein Verfechter der regionalen und saisonalen Küche, sondern du gehst dann noch so einen kleinen Schritt weiter und sagst, die Natur ist die Architektin deiner Küche. Vielleicht könntest du kurz erklären, was damit gemeint ist.
Sehr gerne. Das ist ganz schnell beschrieben. Die Natur ist die Architektin meiner Küche und das heißt, was es nicht gibt und was ich nicht zur Verfügung habe, das werde ich nicht zwingend brauchen und es würde die Gerichte verfälschen, wenn ich mir das von der Welt auf irgendeine Art und Weise irgendwo herhole und versuche, aus einem nicht von der Natur fertiggestellten Produkt ein Gericht zu kochen.
Das heißt, du richtest dich total nach den Jahreszeiten, du richtest dich total nach dem, was Mutter Natur dir in deiner Umgebung zur Verfügung stellt.
Richtig. Im Kreislauf. Richtig. Gegebenheiten auch von den Landwirten. Denen vertraue ich am allermeisten. Die kennen ihre Äcker, die kennen die Fruchtfolgen. Die wissen, wann der richtige Erntezeitpunkt ist. Und die geben uns das dann nachher an die Hand. Und da muss man hin, weil wir können nicht alleine das entscheiden. Ich kann nicht als Koch kommen und beim Landwirt anrufen und sagen, bring mir morgen 15 Kilo Zwiebel. Und er sagt, geht nicht. Es hat 3 Tage geregnet, die kriege ich nicht aus dem Boden raus. Ne? Und dann sagt man klassischerweise, ja, dann palze sie dir, dann hole es halt woanders. Und das mache ich nicht. Das möchte ich nicht.
Du möchtest einfach nicht woanders nach den Produkten suchen, die du für deine Küche gerne verwendest. Du hast ja auch einmal gesagt, wenn das Produkt nicht deinen Anforderungen oder deinen Standards entspricht, dann kannst du kochen so gut wie nur irgendjemand. Du wirst nicht das Gericht zaubern können in dem Sinn.
Ja, die Karotte kann nicht das ganze Jahr über das gleiche Gericht sein. Einmal ist der Boden, so wie jetzt in der letzten Zeit, super trocken. Dann ist es sehr süßlich, ne? Weil das hat ja dann schon alles wirklich Heidecharakter in diesem Sand. Ne? Wenn es 10 Tage geregnet hat, dann kann man sich vorstellen, wo der Name Moorrübe herkommt. Dann ist die Karotte ganz anders im Geschmack. Und die Kräuter von den Wiesen, von den Almen oder vielleicht auch sonst noch von, da bin ich schon so, dass ich vieles von der ganzen Welt hernehme. Auch, dass man am Berg in die Gärten auch einpflanzt. Wir schauen nur immer drauf, dass es ja nicht zum Blühen anfängt, dass sich diese Sachen nicht aussamen, weil die könnten sonst ein bisschen unser Flora durcheinander bringen. Aber dann ist für die Transformation des Geschmacks dieses Grundprodukts oder dieser Moorrübe, dieser Kartoffel von der Zwiebel, danach dann verantwortlich und dann wird es kochen spannend, dann wird es genießen spannend, was gerade für unsere Kulinariker und die gastroverliebten Gäste einfach wichtig ist. Ne? Es geht nicht darum, die 725. Variante von einem Gericht irgendwann hinzubringen. Die Leute wollen, auch ehrlich wissen, wo ist das gemacht, wer hat das aufgezogen, wie ist die Biodiversität im Boden, was wurde ausgebracht, wie lang sind die Äcker bestellt, was sind die Fruchtfolgen. Die schauen da drauf und da müssen sich auch manche in der Kulinarik oder Gastronomen eingestehen, ne, dass Gäste kommen, die echt mehr Ahnung haben, wie oft einmal die es zubereitet haben. Das klingt blöd, ist heutzutage aber leider so.
Du hast es gesagt, es geht um den perfekten Zeitpunkt, um das Produkt zu ernten. Diesen perfekten Zeitpunkt ist als Gastronom wahrscheinlich nicht immer ganz einfach einzuschätzen. Das heißt, du richtest dich gerne nach den Landwirten. Das ist ja auch irgendwie ein Teil deines Schaffens, diese enge Zusammenarbeit und dieser Austausch zwischen Landwirtschaft und Gastronomie. Und jetzt hat Joshi Walch dieses Projekt Friends and Fools mit Familie und Freunden gemeinsam ins Leben gerufen, wo es ja darum geht, dass man die Geschichte und das Potenzial der regionalen landwirtschaftlichen Wurzeln in eine kulinarische Zukunft führt. Teil dieses Projekts sind ja neben einer eigenen Landwirtschaft, neben einem Kräutergarten, neben eben einem kulinarischen Labor und einer eigenen Bakery, spielt ein gewisser Kartoffelacker eine sehr entscheidende Rolle. Meine Frage an dich, Thorsten, weißt du uns in die Geheimnisse dieses Kartoffelackers ein?
Ich gebe gerne ein bisschen wieder, was wir schon gemacht haben, was wir dort ein bisschen auch erforschen, weil wir sind angewiesen auf uraltes Wissen. Das holen wir uns in verschiedenen Talschaften in den Alpen, das holen wir uns bei älteren Leuten, das holen wir uns auch aus Fotografien von Lech aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts, wo man nachweisen kann auf den Bildern, dass damals schon Kartoffeln angebaut wurden. Dann kam diese Kälteperiode, 60er, 70er, 80er Jahre, da ging halt einfach mal gar nichts. Außerdem war da in Lech, haben die Leute was anderes zu tun gehabt. Die haben zuerst schon mal geschaut, in der Zeit, dass sie ihre Familien durchbringen, dass sie mit ihren Höfen weiterkommen, dass sie auch den Tourismus mit ankurbeln, weil das hat ihnen dann nachher halt auch das Überleben mit den Familien weitergebracht. Ne? Und das sind die Sachen, wo wir uns einfach anschauen und die Techniken wiederholen und Gedanken einfließen lassen, die wir vom Bekannten auch mitgekriegt haben, auch unsere eigenen Gedanken, wo man einfach mal was, dass man was probiert, wissentlich, dass wir nicht im ersten und im zweiten Jahr auch nicht blitzblanke Äcker haben, wo jede Kartoffel, die wir setzen, danach 15 Kartoffeln im Herbst zum Ernten sind. Ne? Da müssen wir schauen. Wie wir das angefangen haben und was da dahinter steckt, das können wir jetzt gern einmal ein bisschen durchgehen.
Wir waren ja jetzt, muss ich dazu erzählen, wir waren jetzt kurz vor draußen. Wir haben diesen Kartoffelacker gemeinsam gesehen. Der ist ja 19 mal 15 Meter, ist vielleicht 5 Minuten zu Fuß von der Roten Wand entfernt. Dort blüht ja nicht nur die Kartoffel, sondern wir haben gesehen Kürbis, Radieschen, Karotten, Zucchini-Blüten, Melanzani. Aber vielleicht einmal die erste Frage, was ich nämlich gesehen habe eben, die Kartoffel blüht auch. Und da hast du was sehr Spannendes dazu gesagt.
Eine Sorte der Kartoffeln blüht, ja. Und zwar ist das die Linzer Delikatesse. Und die hat dieses Jahr, die hat Blüten gebildet. Und das heißt, der Kartoffel geht's super gut. Die fühlt sich super wohl. Ich kann jetzt bei der Kartoffelblüte, kann ich warten, dann bildet sich die Kartoffelkirsche. Das ist eine Frucht. Die kann man im Herbst abnehmen, die Samen raus und aus diesen Samen nächstes Jahr wieder Kartoffeln anziehen. Die Kartoffelkirsche essen darf man sie nicht. Also alles, was bei der Kartoffel überirdisch ist, ist giftig. Auch wenn man eine Kartoffel zu Hause anbaut im Garten und das Grün stirbt ab oder es ist nicht mehr viel Erde oben drauf und die Kartoffeln kriegen eine grüne Schale, bitte sofort oder bitte ja nicht essen. Da bildet sich Solanin, das ist ein Nervengift. Das darf man nicht in Umlauf bringen. Das Interessante aber an der Kartoffelblüte ist, wenn die Kartoffelblüte kommt, dann hat man oft einmal das Problem, dass danach die Kartoffelkäfer kommen. Der Kartoffelacker bei der Roten Wand, da haben wir vorher kurz drüber geredet, also ich meine, Lech ist am Kirchturm 1440 und Zug liegt ein bisschen höher. Also ich würde mal sagen, wir sind auf 1480 oder 1500, wo der Acker sich befindet. Und das ist nachgewiesen, dass über 1400 Meter Seehöhe die Kartoffel keinen natürlichen Feinde mehr hat. Also keine Kartoffelkäfer, keine Kartoffelfäule. Das ist auch das Ziel von uns oder wo man hin möchte. Vielleicht jedes Jahr im Herbst natürlich die Kartoffeln zu ernten, die schönsten auf die Seite zu geben für nächstes Jahr zum Wiederauspflanzen, weil sonst geht Landwirtschaft nicht. Da muss man sich eigentlich jedes Mal mindestens ein Drittel von der Ernte zurückhalten. Würden die ersten nächstes Jahr gelegt und dann danach vielleicht, wenn ein Frost nochmal kommt im Juli, erfrieren, müsste man nochmal nachpflanzen, je nachdem. Und wir können auch erst sehr spät pflanzen in der Höhe. So soll dann natürlich auch von jeder Kartoffel etwas in einer quasi Saatgut- oder Vermehrungsdatenbank nachher da sein, indem man auch mit Freunden und Kollegen aus der Schweiz, aus Südtirol, aus dem bayerischen Voralpenland, aus dem Tirol einfach auch dann Kartoffelsorten anfangen werden zu schauen, ob man Kartoffelsorten tauschen können. Dass wir immer mehr Kartoffelvarianten haben und von allem aber etwas da, auch zum Schutz der Artenvielfalt. Es nutzt uns nichts, wenn man da jetzt klassisch drei Kartoffel einer dann, wo man einfach sagt, einen mehligen, einen festkochenden und einen vorwiegend festkochenden, wo es gerade egal ist. Ne? Das wollen wir nicht. Wir haben jetzt dieses Jahr 6 verschiedene Sorten drinnen. Auf die 19 mal 15 Meter haben wir 15 Reihen. Die sind immer 50 Zentimeter voneinander entfernt. Und die Kartoffel haben wir in 2 Schritte Abstand, also so knappe 40 Zentimeter haben wir immer von jeder Sorte das gelegt. Von der einen gibt es 4, von der anderen 6 Reihen. Die rote haben wir nicht so viel gehabt, das Heiderot. Die blauen St. Galler haben wir nur für 3 Reihen Saatgut gekriegt. Aber das wird das Interessante an dem Projekt. Und die angesprochenen Kräuter, Gemüse und Sachen, das war mal einfach mal so ein bisschen aus Jux. Einfach dazwischen rein, zum Schauen, was passiert. Und der Zucchini-Blüte hätte ich keine Chance nicht geben, wenn nicht das Kartoffelgrün nebendran überall so drüber wachsen würde, dass es die Zucchini quasi vor dem Wind, der unten am Acker drüber pfeift, einfach den kalten Wind oder den starken Wind von ihrer abhält.
Also eigentlich eben auch eine Symbiose innerhalb dieses Ackers. Das heißt, die eine Pflanze schützt die andere. Jetzt haben wir kurz darüber gesprochen, eben, welche Sorten von Kartoffeln auf diesem Acker bestellt werden. Wir haben aber noch nicht darüber gesprochen, Thorsten, was ist genau deine Rolle bei diesem Kartoffelacker?
Meine Rolle beim Kartoffelacker war einfach nur die, ja, lass uns anfangen, das geht. Das war die einzige Rolle, ne? Der Joshi hat gesagt, ja, letztes Jahr haben wir am Steinmäher da oben ein paar Kartoffeln drinnen gehabt und die sind aufwasst worden. Jetzt nicht ein Riesenausbeuter, nicht so groß. Und dann habe ich gesagt, das, was ich aus meinem Wissen über Kartoffeln und ich schon seit ein paar Jahren auf verschiedene andere Plätze mit Kartoffeln ein bisschen hantiert habe, lass es uns doch einfach probieren. Es ist nicht schwierig. Das Einzige, was wir müssen die Scholle umdrehen, dass die Wurzeln der Grasnarbe quasi oben sind. Scheint die Sonne drauf, das UV-Licht zerstört einmal das Gröbste, wie vom Unkraut. Das Gras leider nicht, das ist sehr resistent, wie du es auch gerade unten gesehen hast, plus ein paar Wildkräuter. Dann habe ich gesagt, der Boden wird sicherlich stark genug sein. Wir möchten nur auch schon Bodenleben da reinbringen mehr. Deshalb haben wir dann gleich mit ein bisschen effektive Mikroorganismen, die ich immer aus, ich habe eigene Bokashi-Fässer, wo ich quasi kompostierbares quasi fermentiere und der Sickersaft, den lässt man raus, das gibt man da drüber, der Bokashi wird dann getrocknet, das haben wir ein bisschen ausgebracht. Dann haben wir einen alten Mischt von der Familie Schneider in Zug ein bisschen draufgebracht. Dann sind wir nochmal drüber gegangen mit den Rechen, haben sie ein bisschen verzogen, haben eine quasi eine Erde, die auf der Seite lag neben dem Stall, noch ein bisschen als oben draufgebracht. Dann haben wir mit Pflöcken Löcher im Boden gemacht, ein bisschen Mist rein, weil die Kartoffel ist ein Starkzehrer, die braucht einfach viel Power. Deshalb haben wir ein bisschen Mist unten rein, dann haben wir es zugemacht. Stöckle rein, dass wir wissen, wo unsere Reihen sind. Und wo sie dann die Köpfle rausgestreckt haben, so mit 6-7 Zentimeter, haben wir sie nochmal mit Erde zugedeckt. Und dann haben wir gleich angefangen, sie mit Grünschnitt, ganz, ganz dünnem Grünschnitt, zu mulchen, dass außenrum nicht so viel Beikräuter oder Gräser wachsen. Und dann haben wir es einfach laufen lassen.
If someone or something is not eating your plants, then your garden is not part of the ecosystem.
Auszug aus Magdalena Walls Aufzeichnungen.
Den Erdäpfelacker haben wir mit alten Wurzeln, Steinen und Holzstücken umrandet. Dort sollen Wildbienen einen Unterschlupf finden, sich Kleintiere, Käfer und im besten Fall Igel wohlfühlen. Diese hätte dann die ehrenwerte Aufgabe, uns die Schnecken vom Gemüse und Salat fernzuhalten.
Dann haben wir ein bisschen Gerste drüber gesät und dann wussten wir am Anfang nicht, ist die Gerste aufgegangen oder ist das Gras. Ne? Es ist mehr Gras wie Gerste an dem Platz. Es macht mir jetzt aber nichts, weil ich, wie wir gerade gesehen haben, ich möchte die eine Hälfte da mal mulchen. Schauen uns da das Ergebnis an und die andere lassen wir komplett wildlife und lassen die untereinander arbeiten. Wir werden sehen, die Kartoffel hat so viel Kraft unter der Erde und es ist nicht relevant zum sagen, da haben wir riesen Buschen an Kartoffelgras gehabt oder Kartoffelgrün. Da geht es um die tolle Knolle. Und die wird unter der Erde, wird das ausschlaggebend sein. Die Folge ist dann, dass der Kartoffelacker dann nach zweimal Bepflanzen, machen wir ein Jahr dann Getreide oder Gemüse oder Salat da drauf. Heißt, wir fangen nächstes Jahr schon mit dem nächsten Feld an. Das wieder in dieser Wildlife-Geschichte so ein bisschen wie dieses Jahr ausschaut. Das ist ja noch kein Anfang einer Permakultur, aber vom Gedanke sieht man schon, dass sich die Pflanzen untereinander schützen. Wie das der Wald mit den Sträuchern und den kleinen Bäumen macht, so machen es die Pflanzen auf dem Acker auch.
Das heißt, wenn man Kartoffeln in dieser Höhe oder allgemein anpflanzt, dann hat man zwei Jahre hintereinander, also zwei Perioden quasi, hat man Kartoffeln, dann ein Jahr wird ausgesetzt und dann kann man wieder denselben Boden für die Kartoffeln bestellen.
Bei der Kraft, was der Boden hier oben hat, bin ich mir sicher, dass es funktioniert. Da, wo der Acker jetzt ist, ist ein sehr humoser Boden. Also da ist ziemlich viel Humus drauf, bis der Stein kommt. Wenn natürlich nur so 8 cm Humus habe und drunter Stein, da kann ich ein Jahr Kartoffel machen, dann muss ich mindestens ein Jahr aussetzen und muss zuerst mal ein bisschen Misch drauf tun, weil eben, wie gesagt, der Kartoffel ein Starkzehrer ist. Der wächst schon, der kommt da das Grün, aber dann hast du halt lauter Mini-Kartoffelchen, die da ungeschält zum Backhändler mal dazugeben kannst, ne? Und dann Gurkensalat, ne? Weil es zum Erdäpfelsalat machen gar nicht reicht. Das wird nicht Sinn machen. Aber die Kraft, was der Boden hat, so wie wir das jetzt auch sehen oder wie du gesehen hast, was da alles wächst und in welcher Wuchshöhe, können wir davon ausgehen, dass wir, wenn wir zwei Jahre machen, ein Jahr pausieren. Wir sind uns im Klaren, wir werden erst in 5 Jahren, wenn wir richtig wirklich wahrscheinlich wissen, was zu tun ist, und auf welchem Feld haben wir welchen Erfolg. Es wird auch nächstes Jahr anders ausschauen, wenn wir ein bisschen in eine andere Hanglage gehen, auf einen anderen Punkt. Es pfeift halt immer mal ein bisschen der Wind, weil sonst wird das Örtchen nicht zugehasen. Da zieht es immer ein ganz kleines bisschen. Und da müssen wir dann halt auch schauen. Es wird nachher dann auch spannend, ob jetzt die Tosca oder die Linzer Delicatesse eher am flachen Feld unten ist oder ob die Agria mit dem Heiderot besser oben im abschüssigen Gelände wächst. Das sind alles unsere Sachen. Also in 5 Jahren sollte man mehr wissen.
Das heißt, die ersten 5 Jahre sind jetzt eigentlich wirklich ein Learning by Doing und einfach zu schauen, was funktioniert nicht, was funktioniert in welcher Exposition und in welcher Steilheit oder in welcher, eben, wie du sagst, die Hanglage. Du hast jetzt ganz viele spannende Sachen gesagt. Was bei mir vor allem hängen geblieben ist oder was ich mich auch vorab gefragt habe, ist, wir sind ja eben, wie gesagt, auf knapp 1500 Höhenmeter. Das bedeutet, die Schneedecke bleibt relativ lange halten. Es wird früher auch schon wieder kalt im Herbst. Wann habt ihr ausgesät? Wann gehst du davon aus, dass ihr ernten könnt? Und glaubst du, dass dieses kurze Zeitfenster oder dieses kürzere Zeitfenster, als wenn ich jetzt im Niederösterreich zum Beispiel eben Kartoffeln anbauen würde, was bewirkt das? Was bedeutet das für die Kartoffel?
Wir werden sicherlich später die Kartoffel legen können, jedes Jahr wegen dem Schnee. Das ist sicher klar. Wir dürfen uns jetzt nicht irgendwas zunutze machen, was man früher gemacht hat, dass man Heublumen streut oder dass man Asche streut, damit das Schnee schneller wegschmilzt, dass man schneller zum Boden kann. Bodentemperatur ist immer entscheidend. Ich habe viele Sachen aber auch schon in meine anderen Gärten gesehen, dass der Schnee ist der größte Segen. Das heißt, im Herbst können wir einen wahnsinnigen Altweibersommer haben, so fast Indien-Sommer-mäßig an manchen Flecken, weil halt auch die Laubbäume ein bisschen mehr werden. Dann werden wir einfach warten, bis das Kartoffelgrün quasi abstirbt, braun wird. Dann ist die Kartoffel reif, also dann kriegt die Kartoffel ein Signal in den Boden. Sie braucht jetzt nicht mehr in die Größe wachsen, sondern sie muss jetzt Schalenhärte bilden. Schalenhärte bedeutet, dann kann man sie lagern und einkellern. Wenn wir sie rausnehmen, wenn das Grün obendran noch voll dabei ist, dann ist das halt einfach keine lagerfähige Kartoffel. Dann spricht man halt einfach von den heurigen Erdäpfeln, die man unter dem Wasserhahn abspült und dann kochen kann mit der Schale und du merkst es gar nicht. Sowas werden wir nicht machen. Das wäre quasi für uns der Kindermord oder quasi das Entzug unserer Nahrungsquelle. Wenn es abgestorben ist, dann kommen die Kartoffeln raus. Und wenn wir dann Glück haben, dann fängt es gleich zum Schneien an. Und dann haben wir schon einen riesen Vorteil. Weil unterm Schnee ist auf dem Boden immer quasi wie beim Iglu, ne? Also der Boden, der wird zwar kalt, der gefriert auch ein Stückle, aber an manchen Stellen, auch da, wo wir die Äcker planen, dass quasi am Boden unten immer eine gewisse Temperatur ist, dass Bodenlebewesen trotzdem immer noch aktiv sein können. Nur wenn wir nicht mit dem Fingernagel reinkommen, heißt nicht, dass in dem Boden nichts los ist. Was wir auch machen dieses Jahr im Herbst, ganz kleine Kartoffelchen, die da überbleiben, einfach mal im Boden lassen. Weil ich habe das auf 3 andere Felder gemerkt, die letzten 3 Jahre, dass die immer wieder kommen, wenn sie tief genug sind. Wenn die bei 10, 15 cm Bodentiefe drinnen bleiben, über Winter im Boden, und an den Stellen, wo es viel Schnee gibt, dann treiben die im nächsten Jahr auch nochmal aus.
Das heißt, das ist dann wie eine natürliche Kühltruhe für den Kartoffel unter der Erde, wenn genau. Er tief genug ist. Das heißt, der hält sich wirklich über den Winter.
Ja, es funktioniert nur nicht, wenn man den Tiefkühler legt und im Frühling rausholt zum Keimen, dann wird er gatschig.
Du hast ja vorher auch erwähnt, dass quasi ein Drittel der Ernte wird quasi als Saatgut quasi behalten, um im nächsten Jahr wieder neue Keimlinge quasi in die Erde einzusetzen. Ihr wollt auch bestimmte Sorten vielleicht eben mit Partnern und Freunden eure Ergebnisse oder eure Erfahrungen sharen und euch austauschen, was ja dem Friends and Fools Konzept total entspricht. Von dem, was du jetzt gesehen hast, wie wir draußen beim Acker waren, was glaubst du, welche von den Sorten, die eingesetzt worden sind, sind, sagen wir, die ertragreichsten oder die geschmackvollsten?
Das kann ich beim Anschauen jetzt absolut nicht sagen. Ich habe es auf einem anderen Feld, aber das war dieses Jahr ein bisschen zu spät, da habe ich jetzt von einem guten Freund, der Gemüselandbau betreibt, das ist auch ein Partner von der Roten Wand, der Simon Vetter am Vetterhof, vor 2 Jahren Säckle komplett verschrumpelte Kartoffel gekriegt. Ne? Da hat er gesagt, du, die Schenke, die kannst du mitnehmen, da liegt eine Beschreibung drin. Ne? Und das sind Kartoffeln aus dem Quellgebiet des Weißen Nil in Äthiopien. Das war fast wie Rosinen, so, oder wie trocknete Marillen. Und ganz was Kleines. Ne? Und da haben wir letztes Jahr Kartoffeln aussah, die waren handgroß.
Wirklich?
Und ich habe jetzt nicht so eine kleine Hand. Ne?
Nein, hast du nicht.
Es waren richtige Trümmer. Also Rückschlüsse auf das größte Grün, die meisten Kartoffel gibt und die dann nachher auch noch am besten schmecken. So weit sind wir nicht, oder das kann man nicht sagen.
Das wäre jetzt Glaskugel lesen vermutlich dann.
Genau.
Am 6. Juli 2022 sind Josef Martin und ich zum Kartoffelacker, um nach dem Rechten zu sehen. Die Erdäpfeltriebe wachsen vor sich hin, sind fast schon kniehoch und bilden vereinzelt schon Blüten. Sogar im Kompost wachsen Erdäpfeltriebe. Auch Kürbis, Salat, Gerste, türkische Spitzpaprika, schlangenförmige Melanzani und Radieschen wachsen vor sich hin.
Ich muss es gestehen, die Sorten, die du mir genannt hast, haben mir nur ganz entfernt etwas gesagt. Aber das Konzept von Friends and Fools ist ja, dass man sich der landwirtschaftlichen Wurzeln besinnt. Habt ihr bewusst alte Sorten ausgewählt, uralte Sorten, um zu schauen, ob sie hier in dieser Höhe vielleicht eben, die vielleicht schon einmal hier angebaut worden sind? Oder wie seid ihr da vorgegangen?
Was schon mal angebaut wurde, kann ich nicht sagen, weil da gibt's wenig Quellen in Lech. Da gibt es eigentlich kein bestehendes Saatgut mehr durch diese 30, 40 Jahre, wo man es einfach nicht gemacht hat. Die Auswahl von den Sorten war einfach von meiner Seite aus mal ein Salatkartoffel, einen festkochenden, an Kartoffel, der schon auf einem Bioacker, also vom Biobetrieb kommt, an richtig mehligen, an roten und an blauen. Und der rote nicht nur rotschalig, sondern auch innen so ein bisschen rötlich. Ne? Die pinken Sorten und ein paar so alte Spezialisten waren wir dieses Jahr zu spät. Da müssen wir uns im Herbst dann schon bei unsere Freunde anmelden, dass wir ein bisschen was vom Saatgut kriegen, weil das natürlich alles schnell vergriffen ist. Natürlich ist immer die Geschichte, die müssen von guten Höfen kommen. Das, was wir jetzt an Saatgut kriegen. Wir können jetzt nicht hingehen und irgendwo einen Hybriden kaufen. Und meine nächstes Jahr, na, wir haben jetzt alles Mögliche ausgeschaltet. Ja, oder wir sind jetzt die Superstars noch von, bei uns wären die dann auch jedes Jahr gleich groß. Das müssen schon gute Sorten sein. Wir hoffen uns natürlich auch, wenn sie eine Sorte mal 2-3 Jahre bei uns im Boden war, dass sie sich dann natürlich noch mehr mit dem Gebirge akklimatisiert hat, immer besser wächst, also quasi einen guten Ertrag gibt und immer schöner wird zum nachher auch verteilen und dass wir wieder andere Sorten dazu bekommen. Ist halt ein hochspannendes Thema und ein hochspannendes Feld. Also die Bodentemperatur und die Lichteinfall und die Lufttemperatur sei so entscheidend, wie der Kartoffel im Herbst aus dem Boden rauskommt.
Also da geht es wirklich um ganz klein klimatische Zonen dann.
Genau. Wir werden das alles dokumentieren und anschauen und ja, nicht nur quasi eine Sorte rein und am Herbst alles raus und dann wird gegessen, bis nichts mehr da ist. Auch dieses Drittel, über das Drittel auf der Seite lassen, hätten wir nächstes Jahr einen Misserfolg, dann hätten wir noch 2 Drittel über. Dann könnte man entscheiden, pflanzen wir nach, dass wir ein bisschen was haben oder wir warten aufs zweite Jahr. Sollte dort kein Misserfolg nicht sein, aber da passiert irgendwas anderes. Gut, Misserfolg kann Frost oder was sein oder da können nochmal die Wühlmäuse reinkommen oder es funktioniert was nicht, dann hätten wir immer das Dritte. Weil so haben die Bauern in den Bergen früher gearbeitet. Die haben immer ein Drittel ihrer Ernte aufgehalten, weil sie sonst gewusst haben, sonst können wir nicht überleben. Weil sie haben damals noch nicht die Möglichkeit gehabt, die Samen rauszutun.
Also eigentlich hat man da früher auch schon sehr, sehr vorausschauend gearbeitet, weil man ja eben den natürlichen Bedingungen auch noch mehr ausgesetzt war, als man es heute ist. Eine Frage vielleicht noch, die jetzt ich sehr spannend gefunden habe. Das heißt, man geht schon auch davon aus, dass die Sorten, die jetzt hier angepflanzt werden, sich den natürlichen Umgebungen anpassen oder natürlichen Gegebenheiten und deswegen überhaupt erst eigentlich in 2, 3, 4 Jahren gesagt werden kann, okay, was passt also für uns hier einfach wirklich am besten?
Davon gehe ich aus, dass man nach 3 Ernten vielleicht eine rausnimmt oder nächstes Jahr schon 3 dazukommen und dass man dann sagt, wir schauen uns die Aufschriebe an. Es gibt eine Sorte, das ist schön, die könnte man aber auch in Balkonkisten oder in Blumenkübeln auf der Terrasse ziehen, im Herbst rausnehmen fürs Kartoffelfest. Dann gibt es einen Gang aus der einen Sorte und alles andere bringt uns nichts. Wenn die Landwirtinnen das machen, dann machen sie es wie die Vorfahren. Es soll einen kulinarischen und einen ernährungsphysiologischen Sinn ergeben. Das ist kein Vorzeigegarten, wo man durchgeht und wo dann nachher schöne Schilder drinnen sind und gemulcht ist noch und zwischendrin wachsen Primeln und Duftpfeilchen zum Anschauen. Das soll was werden, dass das auch für die Kulinarik verwendet werden kann. Und das wird super spannend, was wirklich dabei rauskommt, welche Sorte das nachher wird. Ob die Linzer Delikatesse durchschlägt, das wissen wir erst im Herbst und nächstes Jahr, ob sie keimfest ist, wie das funktioniert.
11. Oktober 2022. Ein traumhaft schöner Herbsttag in Zug. Perfekt also für die Kartoffelernte. Thorsten, Jakob, Mama und ich machten uns also auf den Weg zum Acker und begannen die Kartoffeln auszugraben. Gar nicht so einfach, da der Boden noch etwas nass und sehr hart war. Da in den Zwischenzeilen so viel Gras und dadurch auch Wurzeln gewachsen sind, machte es nicht leichter. Nichtsdestotrotz verbrachten wir den ganzen Nachmittag am Acker und graben mit der Schaufel und mit den Händen unsere Kartoffeln und Karotten aus.
Du kochst ja nicht nur instinktiv, sondern du kochst auch ein bisschen nach diesem Mantra quasi Nahrung als Medizin. Was glaubst du von deiner Einschätzung her, welche positiven Effekte sind von diesen alpinen Kartoffeln, die jetzt hier angebaut werden, womöglich zu erwarten?
Ich erwarte mir dass die ein bisschen eine andere Zusammensetzung von der Stärke haben. Dass Sorten, die als festkochend gelten, durch den, dass man sie so lang drinnen lassen, vielleicht sich da auch schon ein bisschen was abbaut und dass der doch so vorwiegend festkochend, halb mehlig rauskommt, einen besseren Geschmack für die Größe der Knolle. Damit mehr Kraft führen, auch für den Körper. Wenn man das jetzt umschreibt, ein tolles Stück Sauerteigbrot, langsam gessen, weil man das nicht so schlingen kann. Das macht satt, das nährt, das ist nahrhaft auf die Länge. Derweil so ein 5-Scheiben-Toastbrot nacheinander durch den Toaster lassen und nebenher gessen, das ist halt dieser Effekt der goldenen Bögen. Du hast es gessen, drehst dich zweimal um die eigene Achse und weißt nicht, dass du was gegessen hast. Ne? Und da erwarte ich mir einfach mehr Kraft, mehr Nahrhaftigkeit, dass man weniger braucht, um ein Sättigungsgefühl zu haben. Und durch das, dass man aber weniger essen muss, kann man sich mehr auf den Geschmack konzentrieren und auf den wirklichen Geschmack, den der Kartoffel auch bringt. Weil das merken wir bei den Kräutern heroben. Die wachsen viel langsamer, die sind dafür viel intensiver. Die einen haben viel mehr Öle, die einen haben viel mehr Mineralität. Wenn man durch den Wald geht und Kräuter isst, einen ganzen Buschel, dann, wenn du heimkommst, dann brauchst du nicht mehr frühstücken, ne? Weil das hat die Kraft von 3 Spinat-Smoothies, weil einfach so viel Kraft da ist, weil es langsamer wächst, weil wir höher sind, weil wir andere UV-Lichteinstrahlung haben. Dass wir einfach auch ein Nahrungsmittel oder ein Lebensmittel haben, das Sinn macht, das in der Folge einfach hier anzubauen, wenn es immer überall ein bisschen wärmer wird und komplizierter wird mit Ackerbau auch zu betreiben, dass man einfach sagen kann, ja, wir haben Felder, wir haben Platz, wir können was machen. Und wir haben Landwirte rundum, die auch einige Wiesen natürlich immer schön halten und mähen. Die erhalten uns unsere Wahnsinnslandschaft da heroben am Berg. Die erhalten uns unsere Skipisten, solange wir das alles haben. Die erhalten uns die Wälder, die schauen, dass wir die Wanderwege nutzen können. Damit werden wir Gäste haben. Wenn wir Gäste haben, können wir es präsentieren und zeigen. Weil wenn wir es niemandem verkaufen können, dann können wir es zwar anbauen, aber dann essen wir halt nur noch Erdäpfel.
Dann essen wir nur noch Erdäpfel. Ich glaube, das sind gute Schlussworte, Thorsten. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das war unglaublich interessant, sehr informativ und aufschlussreich. Und ich wünsche dir alles Gute den Friends and Fools alles Gute mit der Ernte und mit den weiteren Vorgängen hier am Kartoffelacker. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Resümee. Ja, es wachsen Kartoffeln auf 1500 Meter und zwar in vielen verschiedenen Sorten, Farben und Formen. Aber auch Gerste, Karotten, Radieschen, Salat und viele weitere Gemüsesorten lassen sich bei uns am Berg wunderbar anpflanzen und schmecken natürlich unglaublich gut. Für nächstes Jahr müssen wir den Acker aber auf jeden Fall zuerst mit einer Ackerfräse bearbeiten und die Erde durchwühlen, sodass nicht sofort wieder überall Gras und Wurzeln nachwachsen.
65 Kilo Kartoffeln ergab die Ernte im Oktober 2022. Ein Teil lagert im Keller von Oma Burgiwalch, um nächstes Jahr wieder in den Acker gesetzt zu werden, und ein anderer Teil wurde bereits von der Familie Walch und vom kulinarischen Spitzenteam der Roten Wand verkocht, zum Beispiel als Kartoffelbrot im Rote Wand Gourmet Hotel, in Kombination mit Liebstöckel und Kaviar am Rote Wand Chef's Table oder als Kartoffelsuppe am Familientisch. Wenn ihr neugierig seid, was als nächstes bei Friends and Fools passiert, und wenn ihr Lust bekommen habt, Teil von Friends and Fools zu werden, dann schaut doch gerne auf der Roten Wand Website vorbei. Unter www.rotewand.com/friendsandfools findet ihr alle Infos sowie ein Rezept für ein feines Kartoffelbrot vom Küchenchef des Roten Wand Gourmet Hotels, Bernhard Resch. Ich wünsche noch eine gute Zeit, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.